Vor einiger Zeit waren mein Mann und ich bis über beide Ohren in dem Stress, den der Valentinstag mit sich brachte. Alles drehte sich um die Karten, die Blumen und diese Last-Minute-Reservierungen, die einen in einen Zustand totaler Nervosität versetzen. Also beschlossen wir, eine unerwartete Wendung zu nehmen. Statt die ganze Romantik auf einen einzigen Tag zu komprimieren, entschieden wir uns, sie über eine ganze Woche zu verteilen. Immerhin schienen 7 Tage weniger anstrengend, und auf diese Weise konnten wir den Druck vermeiden, den alle Paare um dieses besondere Datum herum verspüren. Da wir im Vereinigten Königreich leben, fanden wir es nicht besonders kompliziert, eine Reise zum Genfersee zu planen. Die Idee war, eine abgelegene Hütte mit einem nahegelegenen Restaurant zu finden. Einfach genug, um uns eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Mein Mann hatte einen Teil seiner Kindheit dort verbracht, also war es auch eine gute Gelegenheit für ihn, alte Freunde und Familie zu treffen. Wir buchten also etwas Zeit frei und nach ein wenig Recherche im Internet fanden wir einen schönen Ort. Ein Semi-Resort mit Hütten, die für Paare gedacht waren. Der Ort war großartig, mit mehreren Hütten, die weit voneinander entfernt lagen, aber durch Schotterwege miteinander verbunden waren. In der Mitte gab es ein Restaurant, das für seinen Koch bekannt war, sowie eine gemütliche Lodge, die als Empfang und Spa diente. Alles hatte einen attraktiven architektonischen Stil, der es eher wie einen intimen Rückzugsort als ein Resort erscheinen ließ. Wir sahen dies als eine Möglichkeit, einen Urlaub mit der Feier des Valentinstags zu kombinieren. Also dachten wir, dass wir am Ende sparen würden. Als wir ankamen, begrüßte uns das Personal wunderbar. Abgesehen davon, dass sie unsere Namen bereits wussten, sobald wir die Reservierung vorgenommen hatten, boten sie uns sofort ihre Hilfe mit unserem Gepäck an, ohne dass wir darum bitten mussten. Während des Check-ins boten sie uns einen kostenlosen Cocktail an und die Aussicht war ein großes Glasfenster mit Blick auf den See. Es war einfach atemberaubend und alles war sehr friedlich. All dies ließ uns glauben, dass wir eine gute Auszeit vom Stadtleben haben würden, ohne uns um den Transport in einem überfüllten Bus oder ein Taxi sorgen zu müssen. Nach ein paar Getränken genossen wir unsere Cocktails sehr entspannt und glücklich, als ein Mann auf uns zukam und sich uns als Marcello vorstellte. Er hatte einen seltsamen Akzent. Er versuchte, Englisch zu sprechen, aber die Vokale und Konsonanten, die sich miteinander vermischten, machten deutlich, dass er kein Muttersprachler war. Er war ein freundlicher Mann, groß und athletisch, trug sein weißes Tennis-Outfit und sah sportlich aus. Er fragte uns, woher wir kamen, und nachdem wir ihm sagten, dass wir aus dem Vereinigten Königreich kamen, kamen wir ins Gespräch. Dann ganz plötzlich sagte er, dass ich seiner Frau sehr ähnlich sehe und dass ich sie kennenlernen sollte. Die Bemerkung war etwas unerwartet und ich konnte nicht anders, als einen Schauer zu spüren. Es war ein bisschen seltsam. Ab diesem Moment tauchte Marcello jedes Mal auf, wenn wir spazieren gingen, wie von Magie auf der Suche nach meiner Doppelgängerin mit einer Hartnäckigkeit, die mich unwohl fühlen ließ. Wir antworteten, dass wir sie wahrscheinlich im Restaurant oder im Spa sehen würden, und obwohl ich neugierig war, sie kennenzulernen, konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass etwas an seiner Haltung mich in Alarmbereitschaft versetzte. Leider ist der Februar nicht die beste Zeit, um ein Resort in der Schweiz zu besuchen. Das Wetter kann ziemlich verrückt sein, und während unseres Aufenthalts regnete es meistens, was uns in den Outdoor-Aktivitäten einschränkte. Wir hätten eine schlechte Zeit haben können, aber als verheiratetes Paar war es nicht schwierig, uns in der Hütte zu beschäftigen, oder so dachten wir. Marcello schien immer in der Nähe zu sein. Wir sahen ihn oft beim Frühstück oder er ging an uns vorbei, während wir zu Mittag aßen. Ich entschied schnell, dass ich ihn nicht mochte. Es war nicht nur, dass er sich seltsam benahm, er war auch ein bisschen unhöflich und konzentrierte sich zu sehr auf sich selbst während unserer Gespräche. Es nervte mich, weil diese Woche eigentlich dazu gedacht war, mit meinem Mann zu genießen, und er ruinierte sie für mich. Aus meiner Perspektive schnarcht mein Mann sehr laut, ich schwöre. Also stand ich mitten in der zweiten Nacht auf und ging zum Sofa im Wohnzimmer, das ein riesiges Fenster mit Blick auf den See hatte. Die Situation war zu einem Ritual geworden und es störte mich nicht, da ich normalerweise sofort wieder einschlafen konnte, obwohl mit ein paar Ohrstöpseln manchmal das Vibrieren seines Schnarchens schwer zu ignorieren war. Diesmal machte ich eine Lampe an, um besser im Dunkeln zu sehen, da ich den Raum nicht auswendig kannte wie zu Hause, und als das Licht die Umgebung erleuchtete, konnte ich nicht anders, als die Aussicht zu bewundern. Sie war unglaublich, selbst in der Nacht. Mit der Zeit passten sich meine Augen an, und ich konnte Lichter im Wasser spiegeln sehen, sowie langsam eine Vorstellung von der Landschaft um mich herum bekommen. Ich wollte einfach nur diese friedlichen Momente genießen, aber etwas störte mich immer noch in meinem Kopf. Bei jedem Geräusch, das ich hörte, fühlte ich eine Mischung aus Unbehagen und Neugierde. Was könnte diese Auszeit noch bringen? Ich war gerade dabei, den schönen Ausblick zu genießen, als ich plötzlich etwas Merkwürdiges bemerkte. Es ist komisch, wie sich unsere Augen an die Dunkelheit anpassen und wir Formen erkennen können. Und während ich den Ästen der Bäume zusah, die sanft im Wind wehten, zog etwas meine Aufmerksamkeit auf sich, eine stille Figur, die die Form von Schultern und einem Kopf zu haben schien. Diese Gestalt war sehr gruselig und sie stand auf dem Weg, der zum Resort führte, ganz still. Langsam begann Nervosität in mir zu wachsen. Ich sah das Licht der Lampe angehen und obwohl die Gestalt immer noch nur ein Schatten war, hatte ich das Gefühl, dass sie mich beobachtete. Dann begann mein Herz schneller zu schlagen. Ich wollte nicht in Panik geraten, also fing ich an, den Namen meines Mannes zu murmeln. Zuerst sagte ich es nur leise, aber bald rief ich seinen Namen lauter, während ich die leichte Angst in meiner Stimme spürte. Die Figur blieb regungslos, etwa 30 Meter entfernt, und ich konnte keine besonderen Merkmale erkennen, nur diese dunkle Silhouette. Ich rief wieder nach meinem Mann, und schließlich kam er aus dem Zimmer, fragte, was mit mir los sei, und als ich versuchte, ihm zu zeigen, was ich gesehen hatte, war die Gestalt verschwunden. Ich nahm an, dass es einfach jemand aus dem Personal war, der vorbeigegangen war und entschieden hatte zu gehen. Ich erzählte ihm, was passiert war, und obwohl er mich unterstützte, sagte mein Mann, dass es bei dieser Entfernung und mitten in der Nacht alles Mögliche hätte sein können, vielleicht ein Sicherheitsbeamter oder so etwas. Trotz seines ständigen Schnarchens schlief ich in dieser Nacht in seinem Zimmer, da ich nicht aufhören konnte, darüber nachzudenken, wie seltsam alles gewesen war. Am nächsten Morgen war das Frühstück wie gewohnt, und während unserer Mahlzeit tauchte Marcello auf, setzte sich zu uns und begann zu reden, als wären wir alte Freunde. Ich schwieg und war überzeugt, dass er die Person gewesen war, die mich in der letzten Nacht beobachtet hatte, aber es gab etwas Seltsames an der Art und Weise, wie er über seine Frau sprach, und diesem Blick in seinen Augen, als ob wir aufgrund unseres ähnlichen Aussehens eine besondere Verbindung hätten. Obwohl ich ein wenig unbehaglich über die Ereignisse der letzten Nacht war, konnte ich den Rest des Tages genießen. An diesem Abend, als wir ins Bett gingen, wählte ich die Seite des Bettes, die dem Wand näher war, und irgendwie fühlte ich mich dadurch sicherer. Es war endlich Valentinstag, und mit der Vorstellung, die ganze Woche zu genießen, beschlossen wir, uns nicht zu beeilen. Also hatten wir ein spätes Frühstück im Restaurant, und gerade als ich dachte, dass Marcello vielleicht wirklich gegangen war, tauchte er wieder auf. Ich konnte nicht anders, als verwirrt zu fühlen, als ich sah, dass er nicht mit seiner Frau war. Er sagte mir, dass sie nach draußen gegangen sei, um einen Tennisplatz zu reservieren. Wir sagten ihm, dass wir dachten, wir würden nachmittags spielen, aber er schien ein wenig besorgt und warnte uns, dass alle Plätze schon reserviert waren und dass wir einen oder zwei Tage im Voraus buchen sollten. Wir waren ein wenig enttäuscht, aber es gab uns die perfekte Entschuldigung, nach dem Frühstück einen Bloody Mary zu trinken, also beschwerten wir uns nicht. Danach hatten wir einen schönen Nachmittag zusammen und das Abendessen verwandelte sich in eine echte Party. Wir ließen uns von den Valentinstags-Cocktails mitreißen, besonders die berühmte 2-für-1-Aktion, und endeten lachend wie zwei Teenager. Wir plauderten mit anderen Paaren, die wir während unseres Aufenthalts kennengelernt hatten, genossen das exquisite Essen und sahen den Regen auf dem See. Glücklicherweise war Marcello nicht zu sehen, was mich etwas beruhigte, aber dieses beunruhigende Gefühl war immer noch im Hinterkopf, ohne zu wissen, ob es wieder auftauchen würde. Nach einem ziemlich verrückten Abendessen stolperten wir zurück zu unserer Hütte und suchten Schutz unter einem Regenschirm, den uns das Personal geliehen hatte. Es hatte den ganzen Tag geregnet, aber es spielte keine große Rolle mehr. Es war Valentinstag und wir hatten gefeiert, wie wir es sollten. Mein Mann schlief innerhalb von Sekunden ein, aber ich lag noch eine Weile im Bett, im Bewusstsein, dass ich am nächsten Tag einen epischen Kater haben würde. Also stand ich auf und ging zum Waschbecken, um mir ein paar Gläser Wasser zu holen. Als ich das Wasser laufen ließ, glaubte ich, ein seltsames Geräusch zu hören. Ich bewegte mich ein wenig näher. Und ja, es war kein Hüsteln im Abfluss, es war ein Klopfen, etwas Hektisches. Ich blieb still und konzentrierte mich auf das Geräusch. Zuerst dachte ich, es wäre nur meine Fantasie, aber dann hörte ich das gleiche Geräusch lauter. Jemand versuchte, das Fenster zu öffnen. Diese Person war da und versuchte zu sehen, ob es geschlossen war. Während ich versuchte, so wenig Geräusch wie möglich zu machen, hörte ich Schritte, die sich um die Hütte bewegten, dann das gleiche Klopfen, aber jetzt versuchten sie, die Tür zu öffnen. Ich hatte keine Ahnung, wer es war, aber sie schienen entschlossen zu sein, einzutreten. Mein Herz raste, als wäre ich in einem Horrorfilm, und ohne ein Geräusch zu machen, schüttelte ich meinen Mann heftig, um ihn zu wecken, und flüsterte ihm zu, dass etwas Seltsames vorging. Er war völlig in seinem Schlaf verloren, also flüsterte ich weiter. Aber während ich versuchte, ihn zu wecken, intensivierte sich das Geräusch an der Tür. Jemand drückte und hämmerte härter. Schließlich wurde ihm die Panik in meinen Augen bewusst, also stand er auf und schaltete alle Lichter in der Hütte ein. Er griff nach einem Besen und ging zielstrebig zur Tür. Als er dort ankam, war absolut nichts zu sehen. Es sah aus, als wäre niemand da gewesen. Als ich ihm erzählte, was passiert war, sah er mich an, als ob er wirklich dachte, ich mache Witze. Wir riefen sofort die Sicherheit, die sehr schnell ankam, freundlich und professionell. Sogar der Manager des Ortes kam, um sicherzustellen, dass es uns gut ging. Sie sagten uns, dass sie es untersuchen würden, erwähnten aber, dass der Wind normalerweise solche seltsamen Geräusche macht. Aber zur Sicherheit schickten sie einen Wachmann, der die restliche Nacht vor unserer Hütte blieb. Ich fand keine Spur von Eindringlingen, aber trotzdem fiel es mir schwer zu schlafen. Am nächsten Morgen, während wir frühstückten, fühlte ich irgendwie den Drang, Marcello zu erwähnen. Ich wollte nicht paranoid klingen, aber nach der Nacht, die ich gehabt hatte, begann mein Mund einfach zu reden. Ich sagte meinem Mann, dass Marcello sich immer seltsam verhalten hatte und dass etwas an seiner Hütte mich störte. Das Personal hörte mir aufmerksam zu, und obwohl ich merkte, dass es nicht ihre Politik war, Informationen über Gäste herauszugeben, erklärten sie mir, dass Marcells Hütte ziemlich weit von unserer entfernt war, in einem Bereich des Resorts, der für Schriftsteller und Künstler vorgesehen war, und unsere war am anderen Ende im Bereich für Paare. Ich sagte ihnen, dass seine Frau dort gewesen sein musste, aber eine Frau hinter dem Schalter sah mich verwirrt an und sagte, dass Marcello allein gekommen war und nach dem Valentinstagsbrunch gegangen war. Es war keine Frau mit ihm. Meine Nerven schossen in die Höhe, als ich sagte, dass wir vielleicht mehr untersuchen sollten. Das Personal war empfänglich, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, aber als wir die örtliche Polizei anriefen, konnten sie nicht viel tun, da Marcello kein Schweizer war. Sie fragten mich, ob ich ihn nach dem Brunch gesehen hatte, und ich musste zugeben, dass wir ihn auch nicht gesehen hatten. Ich bemerkte, dass der Blick, den sie miteinander austauschten, mich das Gefühl gab, dass sie mir nicht wirklich glaubten. Das Resort bot uns mehrere Entschädigungen an. Ein kostenloses Abendessen an diesem Abend und einen Rabatt auf zukünftige Aufenthalte. Aber obwohl ich die Geste schätzte, wusste ich, dass ich nicht so schnell zurückkehren würde. Die Erfahrung hatte zu tiefe Spuren auf unserem romantischen Ausflug hinterlassen. Hallo, mein Name ist Laia. Und es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich nie erlebt haben möchte. Was ich dir gleich erzählen werde, ist nicht nur eine Warnung, es ist etwas, das immer noch weh tut und mich ständig daran erinnert, was es bedeutet, unter der Kontrolle von jemandem zu stehen, der Liebe mit Manipulation verwechselt. Ich traf Aaron 1974. Er war charismatisch, ein Prediger der ökologischen Bewegung, und seine Energie war so ansteckend, dass ich nicht anders konnte, als mich zu ihm hingezogen zu fühlen. Er sprach von sozialer Veränderung und erneuerbarer Energie, und in meiner idealistischen Jugend dachte ich, ich könnte etwas Bedeutendes an seiner Seite tun. Aber dieser Charme war nur eine Fassade, ein scharfes Werkzeug, das er benutzte, um Kontrolle über mich auszuüben. Anfangs schien alles ideal. Aaron ermutigte mich, mehr zu lesen und das System zu hinterfragen, aber mit der Zeit ging seine Rede von der Welt hin zu der Frage, wie ich mich verhalten sollte, was ich tun und was ich glauben sollte. Wenn ich Zeit mit Freunden verbrachte, war es, weil ich seine Vision nicht verstand. Wenn ich das Haus verließ, war es ein Zeichen, dass ich ihm nicht die Wichtigkeit beimaß, die es verdiente. Wenn ich ihn hinterfragte, war es, weil ich mich beeinflussen ließ und immer war ich im Unrecht und er hatte recht. Es war ein langsamer Prozess, wie ein Tropfen Wasser, der einen Stein durchdringt, aber bald verwandelte es sich in die Hölle. 1977 erreichte unsere Beziehung einen Wendepunkt, aber Aaron war nicht bereit, mich loszulassen. Ich versuchte mehrmals, ihn zu verlassen, aber er fand immer einen Weg, mir ein schlechtes Gewissen zu machen und mich zu manipulieren, zurückzukehren, bis ich eines Morgens beschloss, Es war Zeit zu fliehen. Ich verließ sein Leben ohne Vorwarnung und ließ die meisten meiner Sachen zurück. Es war mir egal, ich wollte einfach nur weg, mich von ihm befreien und mein Leben zurückbekommen, das Gefühl haben, wieder ich selbst zu sein und nicht ein Geisel, wie ich mich immer gefühlt hatte. Doch ich hatte keine Ahnung, dass diese Entscheidung den Beginn meines schlimmsten Albtraums markieren würde. Ein paar Tage, nachdem ich ihn verlassen hatte, begann Aaron fast obsessiv, mich anzurufen. Zuerst waren es Nachrichten voller Tränen, in denen er um eine zweite Chance bat. Aber als ich nicht antwortete, verwandelte sich alles in Vorwürfe, Beleidigungen und Drohungen. Er sagte, dass ich die einzige Person gewesen sei, die mich ertragen konnte, dass ich ohne ihn nie etwas erreichen würde, dass niemand mich jemals lieben würde und dass ich dazu verdammt sei, allein zu sterben, wie ein verdammter verlorener Mensch, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen. Eines Nachts, als ich in meiner Wohnung in New York war, erhielt ich einen Anruf von einem alten Freund, der in Philadelphia lebte. Er sagte mir, dass Aaron nach mir gefragt hätte und dass er verrückter als je zuvor wirkte. Das erschreckte mich so sehr, dass ich beschloss, meine Routine zu ändern und Orte zu meiden, an denen ich ihm begegnen könnte. Aber dieses beunruhigende Gefühl, dass er mir folgte, hörte nie auf. Doch alles änderte sich an einem Tag, als ich nach Hause kam und eine Box vor meiner Tür fand. Auf der Box war kein Absender, aber ich wusste, wer sie geschickt hatte. In der Box war eine Haarsträhne, das Halsband, das er mir an unserem ersten Jahrestag geschenkt hatte, und eine Notiz, die lautete: Du wirst immer mein sein. In diesem Moment ließ ich die Box auf den Boden fallen, als wäre sie in Flammen, und rief sofort die Polizei an. Aber sie sagten mir, es gäbe nicht genug Beweise, um zu handeln. Doch eine Woche später, am 14. Februar, wurde ich entführt. Ich war gerade mit ein paar Einkäufen auf dem Heimweg und fühlte mich ein bisschen erleichtert, weil ich eine Weile nichts von Aaron gehört hatte. Vielleicht hatten die Polizisten doch recht. Vielleicht hatte er genug von mir, dachte ich. Doch gerade als ich das Haus betreten wollte, stürzte jemand auf mich zu und überraschte mich. Alles geschah viel zu schnell und ich hatte keine Zeit zu reagieren. Plötzlich fühlte ich, wie mir jemand von hinten den Arm um die Taille legte und mir etwas auf die Nase drückte. Ich atmete unabsichtlich ein und im nächsten Moment wurde alles verschwommen. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem feuchten, engen Raum. Ich sah mich um und bemerkte, dass es wie ein Keller war. In einer Ecke lag eine dreckige Matratze, ein Tisch mit rostigen Werkzeugen und ein schwaches Licht, das flackerte. Doch dann sah ich ihn, Aaron, der mir gegenüber saß, mit diesem kalten Lächeln, das mich in der Vergangenheit so erschreckt hatte. Ich wusste, dass du zu mir zurückkehren würdest, Laia. Du musstest nur einen kleinen Schubs bekommen, sagte er ruhig, als würden wir ein harmloses Gespräch führen. Ich versuchte zu sprechen, aber meine Kehle war trocken und es kostete mich eine enorme Anstrengung, jedes Wort zu äußern. Warum machst du das? Fragte ich, aber er lächelte noch breiter. Du musst verstehen, dass wir eins sind, Laia. Die Welt wird unsere Verbindung nie verstehen, aber du bist hier, weil ich dir gehöre und du mir gehörst. Dein Körper gehört nicht nur dir. Du bist jetzt Teil von etwas Größerem, sagte er und ließ mich perplex zurück. Mein Herz sackte bei seinen Worten, und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich in den verdrehten Gedanken eines Mannes gefangen war, der Liebe mit totaler Kontrolle verwechselte. Ich versuchte mit aller Kraft, mich zu befreien, aber die Seile waren zu stark. Jedes Mal, wenn ich versuchte, sich zu befreien, lachte er und sagte, »Verschwende nicht deine Energie, Liebling. Du wirst all deine Kraft für das brauchen, was kommt.« Was meinte er damit? Und dann mit seiner kalten, fast diabolischen Stimme sagte er, »Ich werde dich zu meiner Märtyrerin machen, Liebling.« Ich erinnere mich, wie sehr ich es hasste, wenn er mich so nannte, aber in dieser Situation hasste ich es noch mehr. Was darauf folgte, war wahre Folter. Tage wurden zu Wochen und ich begann, alles zu hinterfragen. Er sagte mir, dass niemand nach mir suchte, dass ich verschwunden sei und das Leben ohne mich weiterging. Jeden Tag gab er mir kleine Rationen an Essen und Wasser, gerade genug, um mich am Leben zu erhalten. Es gab Zeiten, in denen er versuchte, nett zu sein, brachte meine Sachen aus der Wohnung, als würde er eine verdrehte Version unserer Beziehung nachstellen. Aber wenn ich mich weigerte, mit ihm zu kooperieren, änderte er sich. Er schrie mich an, schlug mich, missbrauchte mich, und wenn er sah, dass ich gebrochen war, kam er zurück wie ein Kind und bat um Vergebung. Es war ein endloser Kreislauf aus Missbrauch und Manipulation, und obwohl sich seine Launen und Verhaltensweisen ständig änderten, gab es eine Konstante. Ich war immer noch gefesselt und eingesperrt. Mit der Zeit fühlte ich mich immer verzweifelter, bis ich eines Tages im Keller einen Funken Hoffnung sah. Ich fand ein Stück zerbrochenes Glas in einer Ecke neben der alten, schmutzigen Matratze, auf der ich lag. Harun war hinausgegangen, um seine Geschäfte zu erledigen, und ich nutzte die Gelegenheit, um die Seile zu durchtrennen. Stundenlang kämpfte ich mit diesen Seilen und betete, dass er nicht zurückkommen würde, bevor ich fertig war, aber schließlich gelang es mir. Ich schaffte es, sie zu durchschneiden und machte mich auf den Weg zu fliehen. Ich erinnere mich, wie schwach ich war, dass ich kaum laufen konnte, aber ich konnte die Gelegenheit nicht verpassen, so leise wie möglich die Kellertreppe hinaufzuklettern. Die Kellertür war fest verschlossen, aber ich fand einen Metallstab und schaffte es nach mehreren Versuchen, sie zu öffnen. Als ich jedoch herauskam, sah ich Aaron in der Küche, mit dem Rücken zu mir, und mein Herz blieb fast stehen. Ich wusste, dass es jetzt oder nie war. Ich rannte zur Haustür, aber als ich sie öffnete, machte ich ein Geräusch, das ihn alarmierte. Dann hörte ich ihn meinen Namen rufen und hinter mir herlaufen. In einem verzweifelten Versuch, aus diesem Höllenloch zu entkommen, rannte ich hinaus auf die Straße und schrie so laut ich konnte um Hilfe, aber es war ein abgelegener Ort und niemand war in der Nähe. Und so schwach ich war, hatte ich nicht genug Kraft, schneller zu laufen, also holte er mich schnell ein. Aaron packte mich fest an den Haaren und schleuderte mich auf den Boden wie eine Puppe. Ich kämpfte mit all meiner Kraft, biss, kratzte und trat ihm, versuchte ihn mit allen Mitteln zu stoppen, aber es war klar, dass er die Kontrolle hatte. Es war dann, dass ich beschloss, etwas zu tun, mit dem ich nie gerechnet hätte. Ich erinnerte mich, dass ich noch das Stück Glas in meiner Tasche hatte, also zog ich es heraus und ritzte es ihm blitzschnell über den Hals. Es war so schnell, dass er keine Zeit hatte, darauf zu reagieren. In diesem Moment ließ er von mir ab und legte beide Hände an seinen Hals, um verzweifelt zu versuchen, die Blutung zu stoppen, und ich nutzte die Gelegenheit, um wieder zu fliehen. Als ich rannte, bemerkte ich, dass wir in einem abgelegenen Gebiet waren, umgeben von Wäldern und Hügeln. Es gab einen Weg, von dem ich annahm, dass er zu einem Dorf führte, aber er konnte mir leicht folgen und mich finden, also lief ich statt des Weges den Waldhang hinunter. Auf dem Weg stolperte ich mehrmals und fiel, schlug und schrammte meinen Körper. Als ich den Boden erreichte, tat es noch mehr weh. Ich war erschöpft und unterernährt, aber es spielte keine Rolle. Ich war am Leben und er hatte sich nicht getraut, mir zu folgen. Ich ging mehrere Minuten, bis ich ein Dorf fand, und das Erste, was ich tat, war, um ein Telefon zu bitten, um die Polizei anzurufen. Stunden später kamen die Polizisten und fanden alle Werkzeuge und Notizen, die Aaron geschrieben hatte, um jeden Schritt meiner Entführung zu planen. Aber er war bereits verschwunden. Es dauerte Wochen, bis er in einer kleinen Stadt in Kanada gefasst wurde, und als er verhaftet wurde, versuchte er sich zu entschuldigen, indem er sagte, dass er alles nur aus Liebe getan hatte. Aber niemand glaubte ihm. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Parole verurteilt. Seitdem teile ich meine Geschichte, damit die Leute verstehen, dass Liebe nicht Kontrolle ist. Niemand hat das Recht, eine andere Person zu besitzen. Und obwohl Aaron hinter Gittern sitzt, werde ich immer den Schatten dessen tragen, was er mir angetan hat. Aber zudem werde ich mit der Stärke leben, die ich in mir selbst entdeckt habe. Eine Stärke, von der ich nie wusste, dass ich sie besaß. Diese Stärke ist es, die mich jetzt definiert. Im Moment bin ich Single und plane nicht, bald eine Beziehung einzugehen. Die letzte war ein totaler Reinfall, um es nicht zu subtil zu sagen. Ich war über 3 Jahre mit Linda zusammen und was passiert ist, war eine ziemlich katastrophale Achterbahnfahrt. Anfangs schien alles großartig, wie in einem romantischen Film. Wir haben uns an einer Bushaltestelle an einem regnerischen Tag getroffen. Ich hatte einen Regenschirm und sah sie, wie sie versuchte, sich mit einer schlecht sitzenden Jacke vor dem Regen zu schützen. Ich tat mir leid, aber ich war immer ein wenig schüchtern, mit Fremden zu sprechen, also traute ich mich nicht, ihr sofort Hilfe anzubieten. Doch irgendetwas in mir sagte, dass ich diesem Mädchen helfen musste. Also schluckte ich meine Schüchternheit herunter und bot ihr meinen Regenschirm an. Und als wir uns in die Augen sahen, hatte ich das Gefühl, dass mein Leben von diesem Moment an eine Wendung nehmen würde. Noch am selben Nachmittag hatten wir unser erstes Date und einen Monat später waren wir schon zusammengezogen. Es war, als wären wir füreinander geschaffen. Ich erinnere mich, wie glücklich und wie sehr ich mich bei ihr fühlte, als ich am Morgen zu ihrer süßen Stimme aufwachte. »Möchtest du Eier und Haferbrei zum Frühstück?« Und da war sie, mit einer Tasse Tee in der Hand und schaute mich an, wie es niemand zuvor getan hatte. Alles schien perfekt, bis die Dinge anfingen schief zu laufen. Zu dieser Zeit hatte ich einen Job, der mir nirgendwo hinführte. Aber eines Tages rief mich eine der Firmen, bei denen ich meine Bewerbung hingeschickt hatte, zu einem Vorstellungsgespräch und zack, innerhalb einer Woche hatte ich einen neuen Job in einer angesehenen Firma, die mir das Doppelte von dem zahlte, was ich damals verdiente. Ich war auf dem Gipfel der Welt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so glücklich und siegreich gewesen zu sein. Und ich dachte, Linda würde diese Freude mit mir teilen. Schließlich war das ein Schritt nach vorn für uns beide. Aber nein, für sie war das alles ein Drama. In der Nacht nach meinem ersten Arbeitstag schaute Linda mich an und fragte plötzlich, ob es hübsche Mädchen im Büro gäbe. Ich lachte, weil ich dachte, sie sei nicht ernst, und versuchte nur, mich für die Dusche fertig zu machen. »Hast du mir etwas zu sagen?«, fragte sie. Und als ich antwortete, dass wir bis auf Lydia alle Jungs im Team waren, bemerkte ich, dass ihr Lächeln verschwand. Ich ließ es ruhen, aber als ich ins Badezimmer ging und das Wasser mich traf, hörte ich einen lauten Schlag. »Was war das?«, dachte ich, während sie schrie, wie es möglich sei, dass ich Lydias Namen wusste. »Du bist gerade erst angekommen und hast schon ihren Namen gelernt. Wer ist sie?« »Hey, magst du sie?« Ich war völlig erstaunt über ihre Reaktion. War sie wirklich ernst? »Linda, Lydia ist die Empfangsdame und ich weiß ihren Namen, weil er auf ihrem Hemd steht und weil sie die erste Person ist, die ich grüße, wenn ich reinkomme. Außerdem, was ist schlimm daran, ihren Namen zu kennen?«, antwortete ich verwirrt. In diesem Moment begann sie, Sachen aus dem Nichts zu ziehen, fragte mich, was ich über dieses Mädchen wusste und ob ich sie gut kannte. Es war so unerwartet und absurd, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich hatte diese eifersüchtige und verrückte Seite von ihr noch nie gesehen. An diesem Abend entschied ich mich, auf der Couch zu schlafen, und die Atmosphäre wurde von da an immer angespannter. Linda wurde zunehmend besitzergreifender, und die Beziehung begann, Stück für Stück auseinanderzubrechen. Ich versuchte, sie besonders zu fühlen, aber jedes Mal, wenn ich versuchte, mich ihr zu nähern und unsere Bindung zu reparieren, schien sie sich weiter zu entfernen. Sie war überzeugt, dass ich eine Affäre bei der Arbeit hatte, obwohl es keinen Grund gab, dass sie das glaubte. Es wurde schlimmer, als zwei weitere Frauen zu meinem Team stießen. Die Tatsache, dass andere Mädchen in meiner Nähe waren, machte sie verrückt. Eines Abends kam ich von der Arbeit zurück und bemerkte, dass das Haus dunkel war. Es war erst 19 Uhr, also fand ich es seltsam, dass Linda schon im Bett war. Vielleicht war sie müde, dachte ich, aber tief in mir begann dieses Unbehagen, mich alles in Frage stellen zu lassen. Ich betrat langsam das Wohnzimmer, ließ meine Tasche vorsichtig auf den Boden fallen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, also ging ich sofort, um zu sehen, ob es Linda gut ging. Gerade in diesem Moment hörte ich eine Stimme aus der Dunkelheit. »Wo warst du?« Die Frage kam wie ein furchterregendes Flüstern, und ich spürte einen Schauer den Rücken hinunterlaufen. »Antwort mir«, schrie sie, und ihr Ton verstärkte die Spannung im Raum. Ich schaltete das Licht ein, um zu sehen, wo sie war, und sah sie in einem Stuhl vor mir sitzen, mit einer zusammengerollten Decke auf ihrem Schoß. »Was heißt hier? Wo warst du?«, antwortete ich, bereits nervös. »Ich war arbeiten, das ist, was ich immer mache, Linda. Du warst doch mit Lydia, oder?« Ich hatte genug von diesem dummen Verhör. Linda schien immer zu wissen, wo ich war und mit wem ich zusammen war. »Du hast meine Anrufe nicht beantwortet«, warf sie mir vor. »Das liegt daran, dass du mich alle 5 Minuten anrufst. Nein, ich war nicht mit Lydia«, sagte ich, versuchte ruhig zu bleiben, aber meine Geduld war fast am Ende. »Wann wirst du endlich aufhören zu denken, dass ich dich die ganze Zeit betrüge? Ich habe genug von deiner kranken Eifersucht und deinen verdammten unbegründeten Anschuldigungen«, schrie ich, und die Frustration kam aus mir heraus. Ich hatte noch nie so mit ihr geschrien, aber ich war so müde von der ganzen Situation, dass ich einfach explodierte. Sie öffnete die Augen vor Überraschung und ihr Gesicht zeigte puren Zorn, aber das änderte sich schnell. Bevor ich nach der Decke auf ihrem Schoß fragen konnte, zeigte Linda ein erschreckendes Lächeln und griff nach einem Messer, das sie dort versteckt hatte. Ich war wie gelähmt, als ich es sah. »Schau mal, Liebling, das wird sich um dich und Lydia kümmern. So wirst du lernen, dass niemand sich mit mir anlegen und davonkommen kann«, sagte sie mit einer kalten Stimme und einem finsteren Lachen. Die Situation geriet außer Kontrolle. Sie kam mit Wut in den Augen auf mich zu und stürzte sich mit dem Messer auf mich, aber ich schaffte es, ihren Arm zu fassen und das Messer von ihr zu reißen, bevor sie mich überhaupt verletzen konnte. Dann wurde sie verrückt. Sie begann zu schreien und zu treten, schrie Beleidigungen und sagte mir, dass ich Abschaum sei und dass ich bereuen würde, was ich ihr angetan hatte. Linda war völlig außer sich und in diesem Moment wusste ich, dass ich genug hatte. Ich sagte ihr, dass sie nicht in Ordnung war, dass sie psychologische Hilfe brauchte und dass ich ein Hotel finden würde, um die Nacht zu verbringen. »Wenn du gehst, bringe ich mich um«, schrie sie. »Willst du das wirklich auf deinem Gewissen haben?«, sagte sie herausfordernd. Und natürlich konnte ich das nicht zulassen. Ich weiß, es war dumm von mir, mich von ihr manipulieren zu lassen, aber sie sah so schlecht aus und war so von sich selbst überzeugt, dass ich überzeugt war, sie würde es wirklich tun. Also blieb ich, duschte und dachte, dass sich die Dinge beruhigen würden. Als ich herauskam, war Linda in der Küche, machte Tee und sang, als wäre nichts passiert. »Möchtest du Tee, Liebling?«, fragte sie, aber ich lehnte ab und ging ins Bett, fühlte mich verwirrter als je zuvor. Später in der Nacht wachte ich durstig auf, aber Linda war weder im Bett noch im Haus. Als ich nach meinem Handy suchte, sah ich, dass sie im Bett war, und mein Instinkt sagte mir, dass sie meine Nachrichten überprüft hatte. Ich fand Texte, in denen ich Lydia um Hilfe bat, weil ich mich wirklich schlecht fühlte und ihre Hilfe brauchte. Ich geriet in Panik, als ich das sah, also zog ich mich so schnell wie möglich an und machte mich auf den Weg zu der Adresse, die ich gesehen hatte, die ich an Lydia geschickt hatte. Als ich ankam, merkte ich, dass es ihr altes Haus war. Sofort bekam ich ein schlechtes Gefühl. Ich sah, dass alle Lichter brannten, also beugte ich mich aus dem Fenster, um etwas zu sehen, und als ich es tat, erstarrte ich. Linda hatte Lydia an einen Stuhl gebunden und ging mit dem Messer in der Hand um sie herum. Ich konnte fast ohnmächtig werden, als ich sie sah. Ich rief sofort die Polizei, aber gerade in diesem Moment hörte sie mich, und plötzlich fand ich mich am Boden wieder, mit einem scharfen Schmerz in meinem Kopf und dem Messer an meinem Hals. »Bist du gekommen, um deiner Freundin zu helfen?«, höhnte Linda. Aber alles geriet in Chaos, als Lydias Ehemann aus dem Nichts auftauchte und sie niederschlug. Inmitten des Schreiens ertönten Polizeisirenen, und als sie sah, dass sie verloren hatte, rannte sie weg. Schließlich erzählte ich den Beamten alles, was passiert war, und warnte sie, wie gefährlich sie für alle sein könnte. Ich tat mir unendlich leid für Lydia und ihren Mann und entschuldigte mich bei beiden für die schreckliche Zeit, die meine verrückte Freundin ihnen bereitet hatte. Am nächsten Tag entschied ich, dass es genug war. Also packte ich all ihre Sachen und stellte sie in den Eingangsbereich und wechselte alle Schlösser des Hauses. Doch sie kam nie mehr, um ihre Sachen abzuholen. Das war das letzte Mal, dass ich von ihr hörte. Es sind mehrere Monate vergangen und vor ein paar Tagen war Valentinstag. Ich wollte ihn nicht allein verbringen, also lud ich einen Freund ein, einen Film zu schauen, und wir blieben danach noch. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass uns jemand beobachtete. Seitdem habe ich das Gefühl, dass mich jemand durch die Fenster beobachtet, aber jedes Mal, wenn ich aufstehe, um zu sehen, wer es ist, verschwindet diese Person. Ich weiß nicht, ob es nur das Trauma ist, das ich mit Linda durchgemacht habe, oder ob sie wirklich zurück ist. Wie auch immer, ich habe das Gefühl, dass es eine lange Zeit dauern wird, bis mein Leben sich wirklich wieder beruhigt. In dieser Nacht war es kälter, als ich es mir für den Valentinstag vorgestellt hatte. Ich hielt kurz bei Stuarts Haus an, um ihm bei einer schnellen Erledigung zu helfen. Er hatte ein Date mit Sophie auf dem Platz und war sehr aufgeregt, da sie sich in letzter Zeit wenig gesehen hatten, weil beide sehr beschäftigt waren. Dennoch wollten sie sich gegenseitig Geschenke machen und die Nacht zusammen genießen. Stuart war ein guter Kerl und er sprach von Sophie, als wäre sie das Beste, was ihm je passiert ist. Er erwähnte immer wieder, wie sie sein Leben erfüllte und wie glücklich er war, wenn er bei ihr war. Persönlich habe ich ihre Beziehung nie ganz verstanden, aber es war nicht meine Aufgabe, mich in die Angelegenheiten der beiden einzumischen. Ich wollte ihm einfach einen Gefallen tun und Sophie verabschieden, bevor ich Stuart zu seinem Date ließ. Als ich auf dem Weg zu Stuart war, fiel mir als erstes auf, wie verlassen die Stadt war, was für einen Sonntagabend ungewöhnlich war. Der Platz war keine Ausnahme, nur ein paar Lichter brannten und beleuchteten die Bänke und Bäume, und es waren kaum Menschen zu sehen. Ich bemerkte, dass die Atmosphäre einsam und seltsam wurde, und während wir auf Sophie warteten, setzten wir uns auf eine Bank in der Nähe der Brücke. Es war dann, dass ich anfing, etwas Merkwürdiges zu spüren. Nachdem wir eine Weile geredet hatten, bemerkte ich, dass ein großer Mann mit einer schwarzen Jacke auf uns zukam. Zuerst dachte ich, es sei nichts, aber seine Schritte waren zu präzise, als ob er jede Bewegung abmessen würde. Die Wahrheit war, dass es mich unwohl machte, ihn auf uns zukommen zu sehen. »Kennst du ihn?« fragte ich. Aber Stuart zuckte nur mit den Schultern und sagte, er sei wahrscheinlich nur jemand, der vorbeiging. Doch der Mann ging nicht, er hielt an, nahe bei uns, versuchte abgelenkt zu wirken und schaute auf sein Handy, als er sich auf einer Bank niederließ. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, dachte, ich würde überreagieren, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass etwas an ihm nicht stimmte. Stuart jedoch ahnungslos zog sein Handy heraus, um Sophie eine Nachricht zu senden, sicher, dass er ihr damit mitteilte, dass er angekommen war. In diesem Moment blickte der Fremde auf und unsere Blicke trafen sich. Sein Blick ließ mir das Haar zu Berge stehen. Es war etwas Beunruhigendes in seiner Miene, eine Art Entschlossenheit, die mir sofort ein ungutes Gefühl gab. Der Mann kam langsam auf uns zu und fragte leise, »Wie spät ist es?« Stuart, etwas verwirrt, antwortete, »Es ist 20.30 Uhr, aber ich zog es vor, nichts zu sagen.« Der Mann stand einen Moment lang da, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, bevor er sich umdrehte und wegging. Obwohl er nicht ganz verschwand, hatte ich aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass er wie ein Raubtier war, das auf den richtigen Moment wartete, um zuzuschlagen. Also behielt ich ihn im Auge. Minuten später bekam Stuart einen Anruf von Sophie, stand auf und sagte, »Ich werde sie auf der anderen Seite der Brücke abholen. Bleibst du hier?« Ohne Grund allein zu bleiben, entschloss ich mich, ihm zu folgen. Wir gingen den dunklen Weg entlang, die Sonne schon hinter den Gebäuden verschwunden, aber während des gesamten Weges konnte ich nicht aufhören, seitwärts zu schauen, um den seltsamen Typen zu suchen, den wir zuvor gesehen hatten, und da war er, ein paar Meter hinter uns. Seine Hände waren in den Taschen und sein Kopf war gesenkt, als ob er versuchte, sich mit den Schatten zu vermischen. »Dieser Typ wieder«, murmelte ich. »Glaubst du, er plant, uns zu überfallen oder so?«, fragte ich Stuart, aber er schien zu zuversichtlich, dass alles in Ordnung sein würde, während ich mir nicht so sicher war. Als wir die Brücke erreichten, war sie verlassen. Stuart sah auf sein Handy und runzelte die Stirn. Sophie meinte, sie würde hier sein, sagte er, und genau in diesem Moment hörten wir schnelle Schritte, die sich uns näherten. Ich drehte mich sofort um, spürte, dass meine Ängste sich bewahrheiten würden, und dann sah ich den Mann auf uns zulaufen, so schnell, dass ich nicht reagieren konnte. Plötzlich fühlte ich einen brutalen Schlag auf den Kopf, der mich benommen zurückließ, und alles wurde sofort verschwommen. Als ich zu Boden fiel, konnte ich mich kaum bewegen. Vom Boden aus beobachtete ich entsetzt, wie der Mann Stuart am Hals packte und ihn gegen eine der Brückenpfeiler warf. Er versuchte, sich zu verteidigen, aber er hatte keine Chance. Der Mann war stärker, und jeder Schlag, den er landete, war gewalttätiger als der letzte. Ich kämpfte, um zu schreien, aber meine Stimme kam nur als ein Flüstern heraus, kaum hörbar. Der Schmerz in meinem Kopf war unerträglich, und alles um mich herum wurde immer verwirrender. Ich sah Stuart versuchen zu entkommen und versuchte, die Angriffe abzuwehren, aber es gab nichts, was er gegen die Brutalität tun konnte, mit der dieser Mann ihn angriff, bis ein letzter Schlag ihn niederstreckte. Dann, während Stuart auf dem Boden lag, holte der Mann etwas aus seiner Tasche und mein Herz blieb stehen. Es war eine Waffe. Bevor ich verstehen konnte, was gerade geschah, und ohne ein Stück Mitleid, schoss der Mann fünfmal auf Stuart. Danach fiel alles in ein furchtbares Schweigen. Ich dachte, nun würde meine Stunde kommen und bereitete mich darauf vor, meinem Ende ins Auge zu sehen, aber stattdessen ging der Mann weg, sah von Seite zu Seite, während einige Zuschauer sich dem Geräusch der Schüsse näherten, aber niemand tat etwas, und der Angreifer verschwand in der Dunkelheit, ließ Stuart tot auf dem Boden und mich verletzt zurück. Es dauerte einen Moment, bis ich die Kontrolle über meinen Körper zurückgewann, und als ich es schließlich schaffte, mich aufzurichten, rannte ich zu ihm, aber sein Körper war kalt und leblos. Die Sirenen begannen in der Ferne zu heulen, aber es war zu spät. Die Polizei war im Nu da, aber ihre Fragen waren überwältigend. Ich versuchte zu erklären, wie wenig ich gesehen hatte, aber ich wusste nicht, wer der Angreifer war oder warum er getan hatte, was er tat. Ich wusste nur, dass mein Freund tot war und dass nichts mehr so sein würde wie zuvor. Die Beamten sperrten das Gebiet ab, aber die Antworten kamen nicht. Ich fühlte mich schuldig, als ob ich in irgendeiner Weise versagt hätte, und ich tadelte mich selbst sehr dafür, nicht darauf bestanden zu haben, früher zu gehen. Hätte es einen Unterschied gemacht? Ich weiß es nicht, vielleicht nicht, aber darüber nachzudenken quälte mich. Ein paar Tage später entdeckte die Polizei schließlich, wer der Angreifer war. Es war ein Mann namens Regan Collins, und sein Angriff auf Stuart war nicht zufällig. Dieser Mann war von jemandem sehr nahe bei Stuart angeheuert worden, um dreckige Arbeit zu erledigen. Das Schlimmste war herauszufinden, wer dieser jemand war. Es war Sophie. Sie hatte das Ganze geplant und den Tod von Stu bestellt, um von seiner Lebensversicherung zu profitieren. Ich hätte nie gedacht, dass jemand, der ihm so nahe stand, ihn so hintergehen könnte. Es tat mir sehr weh, daran zu denken, wie er immer so voller Liebe von Sophie sprach, ohne zu wissen, was sie wirklich vorhatte. Zum Glück wurde sie verhaftet, ebenso wie Collins, und beide werden den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Aber das brachte mir keinen Frieden. Jedes Mal, wenn ich an dem Park vorbeigehe, fühle ich diese Leere, die ständige Erinnerung an diese verhängnisvolle Nacht. Stuart hat dieses Ende nicht verdient. Ich frage mich immer wieder, ob ich etwas anders hätte tun können, aber ich weiß, dass mich das nirgendwo hinführt. Jetzt habe ich nur noch die Erinnerungen und die bittere Wahrheit, dass einige Menschen verdorbene Seelen haben und dass man nie wirklich weiß, wer an seiner Seite steht. Der Park ist immer noch da, leer genauso wie in dieser Nacht. Und ich stelle mir oft vor, wie Stuart auf dieser Bank sitzt, voller Vorfreude auf Sophie wartend, ohne zu wissen, dass sein Leben in einem Augenblick enden würde. Ich frage mich, ob ich jemals aufhören werde, diesen Moment immer wieder zu erleben. Dating in der heutigen Zeit ist seltsam. Als Barkeeperin in San Diego treffe ich viele Leute, aber irgendetwas an Online-Dating hat mich immer unwohl fühlen lassen. Vielleicht war es die Illusion der Kontrolle, wie einfach es ist, nach links zu wischen, jemanden zu ignorieren oder anzunehmen, dass man jemanden nur auf der Basis von ein paar kuratierten Fotos kennt. Aber nachdem meine letzte Beziehung zerbrach, entschied ich mich, es noch einmal zu versuchen. Sein Name war Jason, zumindest war das, was er mir sagte. Er war attraktiv, gut im Schreiben von Nachrichten und schien normal zu sein, etwas, das ich zunehmend als selten erkannte. Wir haben uns an einem Montag gematcht und bis Mittwoch haben wir regelmäßig gechattet. Er fragte nach meinen Lieblingsbars, meinem Hund und sogar danach, wie mein idealer Valentinstag aussehen würde. Unschuldig, aber je mehr wir redeten, desto mehr fühlte sich etwas komisch an. Seine Nachrichten kamen zu häufig, als ob er immer darauf wartete, dass ich antworte. Er stellte gezielte Fragen zu meinem Zeitplan, wann ich arbeitete, wann ich Feierabend hatte, wo ich nach der Schicht gerne hinging. Zunächst hielt ich es für normale Unterhaltung, aber dann kam die subtile Besessenheit. »Ich wette, du wirst die ganze Zeit bei der Arbeit angeflirtet«, sagte er. »Das muss anstrengend sein.« Ich lachte es ab. »Ja, gehört zum Job, aber du gibst diesen Typen doch keine Aufmerksamkeit, oder?« Rotes Signal. Ich antwortete nicht sofort, und er schickte eine weitere Nachricht. »Ich will nicht, dass du in der Nähe von Idioten bist.« Das war's. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich aufhören sollte, mit ihm zu reden, also tat ich es. Ich entmatschte ihn und dachte, das wäre das Ende. Ich lag falsch. Ein paar Tage später bemerkte ich einen neuen Follower auf meinem Instagram. Kein Profilbild, keine Posts, nur ein leeres Konto. Normalerweise hätte ich nicht zweimal hingeschaut, aber irgendetwas an dem Timing beunruhigte mich. Ich blockierte das Konto und ignorierte es. Dann an Valentinstag bekam ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Schau nach draußen. Ich starrte verwirrt darauf. Eine Spam-Nachricht, ein Scherz? Dann eine weitere. Happy Valentine's Day, sei wunderschön. Ich erkannte die Nummer nicht, aber etwas in meinem Bauch sagte mir genau, wer es war. Meine Finger schwebten über der Tastatur, bevor eine neue Nachricht kam. Das Kleid steht dir gut. Mein Blut gefror. Ich trug an diesem Abend bei der Arbeit ein Kleid. In diesem Moment drehte ich meinen Kopf zum Eingang und scannte die Kunden, Paare, ein paar Stammgäste, niemand Ungewöhnliches. Mein Herz klopfte. Ich checkte mein Handy erneut. Eine weitere Nachricht. Lächle für mich. Ich tat es nicht. Ich drehte mich um und duckte mich hinter die Bar, als ob ich etwas im unteren Regal überprüfte. Meine Hände zitterten. Ich zeigte die Nachricht meiner Kollegin Lisa und sie runzelte die Stirn. »Bist du sicher, dass es er ist?« fragte sie. »Wer sonst könnte es sein?« fragte ich. Sie griff nach meinem Arm. »Du musst vorsichtig sein.« »Ernsthaft.« Ich setzte mein bestes, kundenfreundliches Lächeln auf und nickte, aber meine Gedanken waren alles andere als ruhig. Wie hatte er meine Nummer bekommen? Wie wusste er, was ich trug? Und dann fiel es mir ein, meine sozialen Medien. Ich war nachlässig. Mein Instagram war öffentlich. Fotos von meinem Hund im Park. Drinks in meiner Lieblingsbar. Selfies vor meinem Apartmentgebäude, ein Foto von diesem Morgen in genau dem Kleid, das ich trug, mit der Bildunterschrift »Valentinstagschicht, komm vorbei und trink was«. Er hatte zusammengepuzzelt, wo ich arbeitete, dem Online-Spur gefolgt und war jetzt hier. Meine Schicht endete um Mitternacht. Lisa bestand darauf, mich zu meinem Auto zu begleiten, und ich war zu erschüttert, um es abzulehnen. Der Parkplatz war fast leer, nur ein paar verstreute Fahrzeuge. Mein Auto war hinten geparkt, wo die Sicherheitslichter nicht ganz reichten. Als wir näher kamen, spürte Lisa, dass etwas nicht stimmte. »Ist da jemand bei deinem Auto?«, fragte sie. Ich folgte ihrem Blick und mein Magen fiel in die Knie. Eine Silhouette stand neben meiner Fahrertür, bewegungslos. Ich zog die Luft ein. Die Gestalt bewegte sich nur ein kleines Stück, und im fahlen Licht einer entfernten Straßenlaterne sah ich das Grinsen. »Jason«. Lisa fluchte leise und griff nach meinem Arm. »Wir gehen nicht zu deinem Auto.« Wir drehten uns um und gingen schnell zurück zur Bar. Ich weigerte mich, zurückzuschauen, aber ich konnte fühlen, wie er uns beobachtete. Sobald wir drinnen waren, schloss Lisa die Tür ab. »Wir rufen die Polizei.« Ich konnte nicht widersprechen, aber als die Polizei eintraf, war Jason verschwunden. Ich dachte, das wäre das Ende, aber in den nächsten Tagen bemerkte ich seltsame Dinge. Ein Auto, das in der Nähe meines Gebäudes geparkt war und das ich nicht kannte. Eine Silhouette, die an der Ecke stand, als ich mit meinem Hund spazieren ging. Ein Strauß roter Rosen vor meiner Tür. Keine Notiz, kein Absender, einfach nur da, darauf wartend, dass ich ihn finde. Die Nachrichten hörten nicht auf. Immer von zufälligen Nummern, kurze Nachrichten. »Warum redest du nicht mit mir? Du kannst mich nicht für immer ignorieren.« Ich blockierte jede Nummer, aber sie kamen weiter. Lisa ließ mich bei ihr bleiben, und obwohl ich mich sicherer fühlte, wenn jemand bei mir war, konnte ich nicht entspannen. Dann, eines Nachts, hörten die Nachrichten auf, und das erschreckte mich mehr als alles andere. Es war eine Woche seit der letzten Nachricht vergangen. Ich war schließlich wieder zu Hause, fühlte mich unruhig, redete mir aber ein, es sei vorbei. Dann, gegen 2 Uhr morgens, vibrierte mein Handy. Eine einzelne Benachrichtigung, ein Bild. Es war körnig und dunkel, aber ich wusste genau, was es war. Mein Fenster. Ich rief sofort die Polizei. Als sie eintrafen, war er nicht mehr da, aber ich wusste, dass er dort gewesen war. Ich reichte einen weiteren Bericht ein, sperrte meine sozialen Medien, änderte meine Telefonnummer. Die Polizei konnte nicht viel tun. Er hatte technisch gesehen kein Verbrechen begangen, aber sie sagten mir, ich solle wachsam bleiben. Ich packte eine Tasche und verließ die Wohnung. Lisa fragte nicht einmal nach, als ich zitternd bei ihr ankam. Sie zog mich in eine Umarmung und sagte, ich solle bleiben, solange ich wolle. Ich nahm ihr Angebot an. Tage wurden zu Wochen. Jedes Mal, wenn ich das Haus verließ, fühlte es sich an, als würde ich beobachtet. Jedes Mal, wenn mein Handy vibrierte, zuckte ich zusammen. Ich schlief kaum und schreckte bei jedem kleinen Geräusch hoch. Lisa tat ihr Bestes, um mich zu beruhigen. Und dann eines Nachts hörte es auf. Keine Nachrichten mehr, keine Bilder, keine Anrufe von zufälligen Nummern. Nur Stille. Zuerst war ich erleichtert, aber dann verwandelte sich die Erleichterung in Paranoia. Hatte er das Interesse verloren? Hatte er jemanden anderen gefunden? Oder wartete er einfach darauf, dass ich meine Abwehr senkte? Ich würde keine Risiken eingehen. Ich ging nie wieder in diese Wohnung zurück. Lisa und ich suchten zusammen nach einem neuen Ort. Irgendwo mit einem Sicherheitssystem. Irgendwo, wo er nicht wusste, wo er suchen sollte. Es dauerte eine Weile, aber wir fanden einen. Ein Neuanfang. Ein Ort, an dem ich nicht das Gefühl hatte, die Jalousien 24/7 geschlossen halten zu müssen. Aber selbst jetzt finde ich mich dabei, die Straße zu scannen. Selbst jetzt zögere ich, etwas online zu posten. Denn die Wahrheit ist, er war nie nur irgendein zufälliger Typ in einer Dating-App. Er war eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass manchmal die beängstigendsten Menschen nicht die sind, die in dunklen Gassen oder verlassenen Häusern lauern. Manchmal sind es die, die schon genau wissen, wo du wohnst. Letztes Jahr am Valentinstag verlor meine Verlobte Lucy ihr Leben bei einem Autounfall. Wir waren seit 6 Jahren zusammen, seit der Highschool, und seit 4 Monaten verlobt. Wir wollten in wenigen Wochen heiraten, und ihr Tod hat mich völlig zerstört. Ich verbrachte mehrere Monate in einer sehr ernsthaften Depression, versuchte, mit ihrem Verlust klarzukommen. Das war die dunkelste Zeit meines Lebens. Dank der Unterstützung meiner Familie und Freunde geht es mir heute etwas besser, zumindest was meine Stimmung betrifft. Aber ich vermisse Lucy immer noch sehr. Sie sagen mir immer wieder, dass ich mich wieder für die Liebe öffnen soll. Schließlich bin ich erst 26 und habe noch ein langes Leben vor mir. Aber ich fühle mich noch nicht bereit, besonders nach dem, was mir vor einigen Wochen passiert ist, am Valentinstag und dem ersten Jahrestag von Lucys Tod. Es war der 13. Februar und ich konnte nicht anders, als zu denken, dass morgen ein Jahr seit Lucys Tod vergangen sein würde. Auf Rat meiner Eltern und Freunde entschloss ich mich, einem neuen Mädchen im Büro, Celia, eine Chance zu geben. Ich hatte in letzter Zeit ein sehr gutes Gefühl bei ihr. An diesem Tag, als ich von der Arbeit nach Hause kam, dachte ich daran, mir etwas zu essen zu machen und dann ins Bett zu gehen, in der Hoffnung, gut zu schlafen und erfrischt für mein Date mit Celia am nächsten Tag aufzuwachen. Genau in dem Moment erhielt ich eine Textnachricht. Zuerst dachte ich, es sei von Celia, die etwas über unser Date sagen wollte, aber als ich sie öffnete, stand da: "Ich vermisse dich, Darling", und sie kam von Lucys Nummer. Wie war das möglich? Ich war wie gelähmt. Ich hatte diese Nummer vor Monaten deaktiviert, also wie konnte jemand anderes sie in die Hände bekommen haben? Ich schüttelte meinen Kopf, um dieses seltsame Gefühl abzuschütteln, und beschloss, in die Küche zu gehen, um mir etwas zu essen zu machen, in der Hoffnung, dass vielleicht der Hunger mich halluzinieren ließ. Während ich das Abendessen zubereitete, kam eine weitere Nachricht. Diesmal eine Sprachnachricht, ebenfalls von Lucys Nummer. Es war, als würde jemand anders ihre Nummer benutzen, um mit mir in Kontakt zu treten. In diesem Moment beschloss ich, ihr eine Nachricht zu schicken, um klarzustellen, dass es ein Missverständnis war, aber wieder erschien Lucys Name auf meinem Bildschirm und es war schwer für mich, das zu begreifen. Ich wollte nicht wieder in die Spirale der Depression zurückfallen, aus der ich gerade herausgekommen war wegen ihres Todes. Ich hatte so hart gekämpft, um da herauszukommen, aber ich dachte, dass es nicht schaden könnte, die Sprachnachricht anzuhören, also öffnete ich sie. "Hi, hier ist Lucy. Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen. Ich wollte dir nur einen schönen Valentinstag wünschen. Ich weiß, ich konnte es beim letzten Mal nicht tun wegen dem, was passiert ist, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dich immer noch liebe." Ich konnte es nicht glauben, diese Stimme. Es war unmissverständlich Lucys Stimme. Wie war das möglich? Ich war schockiert und ein wenig auch ängstlich, also ignorierte ich die Nachricht, legte das Handy zur Seite und versuchte, mein Abendessen vorzubereiten, während ich versuchte, mich damit abzufinden, dass das, was ich gerade gehört hatte, nur ein Produkt meiner Fantasie war. Fast eine Stunde verging, ohne dass ich eine neue Nachricht erhielt, also servierte ich mir mein Essen und ging ins Wohnzimmer, um den Fernseher anzumachen. Doch genau in diesem Moment vibrierte mein Telefon wieder. Ich hatte Angst, sie zu lesen, aber ich tat es trotzdem, und als ich auf den Bildschirm schaute, erschien der Name von Celia. "Gott sei Dank", murmelte ich, und ich fühlte mich ein wenig erleichtert, dass die Nachricht von Serena war, dem Mädchen, mit dem ich morgen um 19 Uhr im Riviera ein Date hatte. Es schien, als wolle sie unser Date bestätigen, also antwortete ich schnell und versicherte ihr, dass ich pünktlich da sein würde. Doch gerade als ich dachte, dass alles gut lief, erhielt ich eine weitere Nachricht. Ohne zu schauen, wer sie geschickt hatte, öffnete ich sie und was ich las, ließ mich erstarren. "Ist sie es, Martin? Ist sie mein Ersatz?" Sofort spürte ich einen kalten Schauer über meinen Körper laufen. Dann kam eine weitere Nachricht. "Ich habe keinen Ersatz, Martin", stand da. Ich ignorierte diese Nachricht. Oder so tat ich, als ob ich es tat, weil mein Herz wie ein afrikanisches Trommeln schlug und mein Kopf nicht aufhörte zu rasen. Trotzdem versuchte ich, mich zu beruhigen und aß weiter. Aber ein seltsames Gefühl begann mich zu überkommen, als ob wirklich jemand anderes in der Wohnung wäre. Ich wusste, dass ich allein war. Also versuchte ich, mich auf den Fernseher zu konzentrieren. Doch in diesem Moment bemerkte ich aus dem Augenwinkel eine dunkle Gestalt einer Frau, die sich auf mein Zimmer zubewegte. Ich dachte, ich würde halluzinieren. Vielleicht war die Vorstellung vom Date zu viel für mich. Aber wenige Minuten später sah ich die Frau wieder. Sie verließ langsam mein Zimmer und näherte sich dem Sofa. Ich war so verängstigt, dass ich meinen Kopf nicht umdrehen konnte, um sie anzusehen. Also konzentrierte ich mich weiter auf den Fernseher, versuchte sie zu ignorieren und sagte mir, dass es alles in meinem Kopf war. Plötzlich sank das Sofa ein und ich spürte, wie sich jemand neben mir setzte. Es war ein schwarzer Schatten direkt neben mir. Ich war zu verängstigt, um hinzusehen, also hielt ich meine Augen auf den Bildschirm gerichtet. Mein Herz raste und mein Körper war steif wie ein Stein. "Warum ignorierst du mich?", sagte eine Stimme, die vertraut klang. Ich wusste, dass es nicht Lucy sein konnte, aber als ich mich umdrehte, ergriff mich der Terror. Da war sie, eine Gestalt, die genauso aussah wie sie, aber mit leeren, roten Augen, gekleidet in ein schwarzes Hochzeitskleid mit einem Schleier, der ihr Gesicht verdeckte. Das Letzte, an das ich mich erinnerte, war ihr diabolischer und durchdringender Blick, bevor ich ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenhaus. Mein älterer Bruder saß an meiner Seite und erzählte mir, dass er mich am 14. Februar auf dem Sofa gefunden hatte, und alles deutete darauf hin, dass ich in Ohnmacht gefallen war. Ich stellte fest, dass es nun der 16. Februar war, also war ich 3 Tage bewusstlos gewesen. Ich versuchte, ihnen zu erzählen, was ich gesehen hatte, aber niemand schien mir zu glauben. Und die Ärzte dachten, es könnte eine Überdosis aufgrund meiner Depression und der Schlaftabletten, die ich nahm, gewesen sein. Aber ich hatte in jener Nacht keine genommen. Je mehr ich versuchte, meiner Familie zu erklären, was ich gesehen hatte, desto mehr schien es, als hielten sie mich für verrückt. Warum konnten sie nicht verstehen, dass ich nichts erfunden hatte? Um zu beweisen, dass ich nicht wahnsinnig war, bat ich meinen Bruder, nach meinem Telefon zu suchen. Aber er fand nur zerbrochene Teile auf dem Boden, als hätte jemand seinen Frust an ihm ausgelassen. Es war nicht ich. Ich habe das nicht gemacht, versicherte ich allen. Aber meine Familie und die Ärzte waren überzeugt, dass ich so in Trauer und Frustration gefangen war, dass ich wahrscheinlich mein Handy selbst zerbrochen hatte. Es war ein Wirbel aus Verwirrung, und ich wollte einfach nur, dass jemand meine Geschichte glaubte. Rückblickend fühlte sich die Nacht, die passiert war, wie ein schlechter Traum an. Aber ich spürte, dass das Echo dieses verhängnisvollen Valentinstags immer noch da war, wie eine Erinnerung daran, dass das, was ich gesehen hatte, real war, auch wenn es niemand akzeptieren wollte. Ich machte mich fertig, nachdem ich das dunkelblaue Kleid angezogen hatte, das ich mit meinen Ersparnissen gekauft hatte. Ich betrachtete mich im Spiegel und passte es leicht an meinen Körper an, was mich kraftvoll fühlen ließ. Es war ein enges Kleid, das bis zur Mitte des Oberschenkels reichte, mit einem verspielten Touch, der mir Selbstvertrauen gab. Ich lächelte mein Spiegelbild an, griff nach meiner Tasche und holte tief Luft, um mich auf die Nacht vorzubereiten. Ich hatte ein Date mit einem Typen namens Alfonso, den ich über eine Dating-App kennengelernt hatte, und die Unterhaltung war gut genug gewesen, um zu entscheiden, dass ich ihn wirklich persönlich treffen wollte. Das Restaurant war nicht besonders schick, aber es hatte eine nette Atmosphäre mit diesen guten Vibes, die dich wohlfühlen lassen, und ich freute mich auch darauf, Alfonso zu sehen. Ich rief ein Taxi und gab dem Fahrer die Adresse. Als ich ankam, bezahlte ich den Fahrer und atmete tief durch, bevor ich die Autotür öffnete, ausstieg und die Tür schloss. Ich war nervös. Ich ging zum Restaurant und entschied mich, hineinzutreten. Meine Augen scannten den Raum, um Alfonso zu finden, und da war er, saß an einem Tisch und betrachtete die Speisekarte. Ich ging zu ihm und setzte mich auf den Stuhl vor ihm. »Hi, Alfonso«, sagte ich lächelnd. Er schaute auf, als wäre er ein wenig benommen, und sagte, dass ich gut aussähe. Um ehrlich zu sein, sah er auch großartig aus in einem dunkelgrünen T-Shirt, das ihm gut stand, und mit zerzaustem Haar. Er war ein wenig sorglos, was mir gefiel. Während ich versuchte, mich zu konzentrieren, stieß Alfonso im Versuch, die Speisekarte zu erreichen, Salz und Pfeffer über den Tisch. Schnell zog er seine Hände zurück und schlug sich irgendwie auf die Brust. Ich zog die Augenbrauen hoch, als er sich entschuldigte und etwas von Ungeschicklichkeit murmelte. Ich zuckte einfach mit den Schultern und nahm die Speisekarte, um zu bestellen. Ich entschied mich für einen dampfenden Teller Spaghetti mit Fleischbällchen, während er Brathähnchen bestellte. Als Alfonso seine Gabel nahm, ließ er sie laut auf den Boden fallen. Er verzog den Mund und bückte sich, um sie aufzuheben, nur um mit dem Kopf auf den Tisch zu stoßen und einen frustrierten Seufzer von sich zu geben. Ich beobachtete das Abendessen und wusste nicht, ob ich über seine Ungeschicklichkeit lachen oder in Panik geraten sollte. Das Abendessen schien ein Desaster zu werden, mit mehr Stolperern als fließenden Gesprächen. Obwohl der Abend nicht so verlief, wie wir es erwartet hatten, schafften wir es, ein paar Worte auszutauschen, und ich erfuhr, dass er Freiberufler war und die meiste Zeit von zu Hause aus arbeitete. Er sagte, er habe die Dating-App ausprobiert, weil er nicht wusste, wie man Freunde findet. Als er einen Schluck Kaffee nahm und seinen Körper leicht bewegte, kippte die Tasse um und verschüttete Kaffee auf den Tisch. Alfonso verstummte, atmete tief durch und murmelte, dass er ins Badezimmer gehen würde. Ich konnte nur seufzen und meine Schläfen reiben. Das war ein Desaster. In diesem Moment hatte ich keine Lust mehr zu bleiben, also beschloss ich, die Rechnung zu verlangen und zu gehen, sobald ich mit meinem Essen fertig war. Ich rief einen Kellner, der kam, um das Chaos zu beseitigen. Nach einer Weile kam Alfonso zurück und plumpste mit einer Miene der völligen Niederlage in seinen Stuhl. Ich fühlte ein wenig Mitleid mit ihm. Er schien sehr frustriert mit sich selbst, also entschied ich mich, ihm noch eine Chance zu geben. Ich versuchte, ihm ein wenig von mir zu erzählen, um die Spannung zu lösen, aber gerade als ich mitten in meiner Geschichte war, betrat ein Concierge das Restaurant und warf allen einen vernichtenden Blick zu. Alfonso schrumpfte in seinem Stuhl zusammen und ich war verwirrt. Warum war er so? Der Concierge schrie, seine Stimme hallte durch den Raum und bevor ich verstehen konnte, was geschah, begann ein schrecklicher Gestank, das Restaurant zu erfüllen. Die Leute hielten sich die Nasen zu und rannten in Panik, um dem widerlichen Geruch zu entkommen. Auch ich hielt mir die Nase zu und suchte meine Tasche, um so schnell wie möglich zu entkommen. In diesem Moment schrie der Concierge wieder, aber es war so seltsam, dass ich nicht verstand, was er sagte. Ich schüttelte meinen Kopf, um mich zu konzentrieren, und sah, dass Alfonso mich mit weit geöffneten Augen anstarrte und auf den Concierge zeigte. Mein Mund stand offen vor Schock, als ich wie gelähmt dasaß und mich fragte, was zur Hölle hier vor sich ging. Offenbar half meine Reaktion niemandem, denn alle im Restaurant drehten sich zu mir und ich konnte den Ekel in ihren Augen sehen, als sie begannen zu murmeln. Meine Wangen brannten vor Verlegenheit. Ich klammerte mich fest an meine Gabel und ein Teil von mir wollte sie benutzen, um Alfonso zu erstochen. Ich wollte schreien, dass es nicht meine Schuld war, dass ich mich nicht einmal vom Tisch bewegt hatte, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Der Kellner verlor die Beherrschung und ging mit festen Schritten auf mich zu. »Junge Dame, Sie kommen jetzt mit mir, um Ihr Durcheinander zu beseitigen«, schrie er mich mit einer Stimme an, die wie etwas aus einem Albtraum klang. Ich sah den Hausmeister mit Hass an und versuchte ihm zu erklären, dass es Alfonso war, der ins Badezimmer gegangen war, aber er glaubte mir nicht. Er schleppte mich durch das Restaurant zu den Toiletten und ich fühlte mich gedemütigter als je zuvor in meinem Leben. Die Leute um mich herum deuteten auf mich und flüsterten, und ich konnte mich nicht einmal verteidigen. Ich fühlte mich gedemütigter als je zuvor in meinem Leben. Schließlich hielt der Hausmeister vor einer schmutzigen Toilette an und befahl mir, das ganze Durcheinander zu säubern, das ich offensichtlich nicht gemacht hatte. Auf dem Boden und auf dem Toilettensitz war Exkrement. Mir wurde übel und ich wollte mich übergeben, aber ich weigerte mich, mein Gehirn das sehen zu lassen, weil es dann zu real geworden wäre. Ich wusch meine Hände in ruckartigen Bewegungen und ging dann zurück zum Esszimmer, um meine Tasche zu holen, die mir jemand abgenommen hatte. Alfonso war weg, wie ich es erwartet hatte. Er war nicht mehr da. Ich schüttelte den Kopf, nahm meine Tasche und verließ den Ort schweigend und ließ die Hölle hinter mir. Draußen winkte ich ein Taxi heran und setzte mich auf den Rücksitz, starrte aus dem Fenster und sah nichts. Als ich wieder in meiner Wohnung ankam, brach ich auf meinem Bett zusammen, umklammerte meine Knie fest. Tränen begannen zu fließen und ich konnte sie nicht stoppen. Ich fühlte mich so hilflos, so unfähig, mich zu verteidigen, dass dieser Vorfall mich völlig zerstört hatte. Mein späteres Schluchzen führte zu einem unruhigen Schlaf, aber ich wusste, dass dies das Ende für mich war, was Dating-Apps betraf. Ich würde es nie wieder versuchen. Ich hatte einen unvorstellbaren Albtraum erlebt und ich wollte nie wieder so etwas durchmachen. Es würde eine Weile dauern, bis ich mich von dieser traumatischen Erfahrung erholen würde, aber ich war entschlossen, nichts derartiges noch einmal durchmachen zu müssen. Im Moment wollte ich einfach alles vergessen, was passiert war, und einen Weg finden, zu heilen. Ich hätte Nein sagen sollen, als meine Kollegin Danny mir das erste Mal vorgeschlagen hat, mich mit ihrer tollen Freundin zu verabreden. Ich lachte es ab. Blind Dates waren nicht mein Ding und der Valentinstag war der letzte Tag, den ich mit einem fremden Menschen in einer unangenehmen Situation verbringen wollte. Aber Danny war hartnäckig. Sie ist lustig, sie ist schlau und sie ist wunderschön, bestand sie und stieß mir mit dem Arm zu. Komm schon, ein Abendessen. Im schlimmsten Fall hast du eine peinliche Geschichte. Sie hatte einen Punkt und nach einer langen Schicht, in der ich den Großteil der Nacht damit verbrachte, Paare zu beobachten, die mit überteuerten Steaks und Gläsern anstießen, dachte ich mir, warum nicht? Vielleicht würde ich mich ja überraschen. Das war Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 war, nicht nach mehr Details zu fragen. Das Restaurant war ein kleines italienisches Lokal in River North, schwach beleuchtet, mit dem Duft von Knoblauch und frischem Brot in der Luft. Es war nett genug, um die Stimmung zu setzen, aber nicht zu schick. Ich kam ein wenig früher an und schickte Danny eine Nachricht, um ihr zu sagen, dass ich mit diesem verrückten Arrangement einverstanden war. Dann kam sie, Maya. Sie war hübsch auf eine klare, schnittige Art. Scharfe Wangenknochen, dunkles Haar zu einem eleganten Pferdeschwanz gebunden, roter Lippenstift, der zu ihrem Kleid passte. Sie lächelte und für einen Moment dachte ich, dass es vielleicht doch nicht so schlimm werden würde. Wir bestellten Getränke und das Gespräch kam schnell ins Rollen. Sie war leicht zu unterhalten, lachte über meine Witze und fragte nach meinem Job. Ich erzählte ihr, dass ich als Kellner arbeitete und von meinen seltsamsten Kundeninteraktionen, die Art von Smalltalk, den man bei einem ersten Date erwartet. Dann wurde es seltsam. »Du musst erschöpft sein«, sagte sie, während sie gedankenverloren in ihrem Getränk rührte. »Nach letzter Nacht und so spät schließen«, ich blinzelte. »Wie weißt du, dass ich geschlossen habe?« Sie kicherte. »Danny hat es erwähnt.« Das machte Sinn, aber etwas an der Art, wie sie es sagte, so beiläufig, als hätte sie nicht darüber nachgedacht, störte mich. Ich zuckte mit den Schultern und fragte sie nach ihrem Job. Sie arbeitete im Marketing oder zumindest behauptete sie das, aber ihre Antworten waren vage. Das Gespräch drehte sich um Familie und ich erzählte ihr von meinem jüngeren Bruder, der gerade aufs College ging. »Oh, an der Loyola, richtig?« Mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte die Schule nicht erwähnt. »Ja«, sagte ich langsam, »wie weißt du das?« Sie neigte den Kopf und lächelte, als wäre es ein Scherz. »Du hast es gepostet. Das Bild, als er in sein Zimmer eingezogen ist. So süß.« Ich starrte sie an. Dieses Bild war vor Monaten gepostet worden, in meinem Feed vergraben. Etwas war seltsam. Ich sah auf mein Handy und versuchte, mir eine Ausrede zu überlegen, um zu gehen. Dann erwähnte sie ein lokales Café, in dem ich oft war, und beschrieb mit unheimlicher Präzision meine übliche Bestellung. Ich lachte, in der Annahme, dass sie es geraten hatte. »Ich habe dich da schon gesehen«, sagte sie. »Oft.« Das war beunruhigend. Ich hatte sie nie bemerkt, aber sie beschrieb, wo ich normalerweise saß und wie ich mit meinem Handy spielte, während ich auf meine Bestellung wartete. Dann erwähnte sie mein Wohngebäude, den Weg, den ich nach der Arbeit nach Hause ging, das Waschsalon, das ich benutzte. Mein Magen zog sich zusammen. Das waren keine Dinge, die Danny ihr erzählt haben konnte. Das war kein zufälliges Wissen. Ich versuchte, das Thema zu wechseln, aber sie beugte sich vor, legte ihr Kinn auf die Hand und starrte mich mit festen Augen an. »Denkst du, du bist schwer zu folgen?«, sagte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Bist du nicht?« Das war es. Ich musste gehen, mir wurde übel. Der Kellner kam vorbei und fragte, ob wir noch eine Runde wollten. Ich schüttelte den Kopf und stand bereits auf. »Ich sollte los, Frühschicht morgen.« Mayas Gesicht änderte sich nicht. Sie seufzte einfach und lehnte sich zurück. »Ich wusste, dass du versuchen würdest zu fliehen.« Mein Magen drehte sich um. Ich trat einen Schritt zurück und stieß fast gegen den Kellner. »Was?« Sie stand langsam auf, glättete ihr Kleid. »Du verlässt immer früh, gehst immer den langen Weg nach Hause.« Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. »Wie lange beobachtest du mich schon?« Sie starrte mich an, als wäre ich der Verrückte. »Du überdenkst das.« Ich drehte mich um und lief zur Tür hinaus auf die Straße. Meine Hände zitterten, als ich mein Handy herauszog und Danny eine Nachricht schrieb. »Wer zur Hölle ist Maya? Was meinst du?« schrieb sie. »Ihr habt euch doch gut unterhalten.« »Nein, sie weiß Dinge über mich.« »Persönliche Dinge, was?« »Sie wusste von meinem Café, meinem Bruder, dem College. Das ist komisch, aber vielleicht hat sie einfach Sachen online gesehen. Ich wollte das glauben, wirklich. Aber tief im Inneren wusste ich es besser. Eine Benachrichtigung erschien. Eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Laufen hilft nicht. Du weißt das.« Mein Mund wurde trocken. Ich drehte mich um und scannte den Bürgersteig. Menschen gingen an mir vorbei, vertieft in ihre eigene Welt. Kein Zeichen von ihr, kein Zeichen von jemandem, der mich beobachtete. Ich rannte nach Hause und schloss die Tür ab, sobald ich drinnen war. In den nächsten Tagen konnte ich kaum schlafen, bis die Nachrichten anfingen. Zuerst waren sie harmlos. »Du bist so schnell gegangen, ich war noch nicht fertig mit dem Gespräch.« Dann, Du gehst immer die 8. Straße nach Hause, aber nicht heute. Klug. Und dann, ich werde dich bald sehen. Ich blockierte die Nummer, änderte meine Routinen, nahm andere Wege nach Hause, ging in ein anderes Café. Ich dachte, das würde reichen, bis Danny mich eine Woche später zur Seite nahm. Du wirst es nicht glauben. Maya war nicht ihre Freundin. Danny erzählte mir, dass Maya eine regelmäßige Kundin im Restaurant war. Eine dieser Personen, die man kaum bemerkt, die sich in den Hintergrund einfügt. Sie hatte Danny nach Wochen des Alleinessens gebeten, uns zusammenzubringen. Danny, die sie für harmlos hielt, stimmte zu. Dann hatte Danny ein wenig gegraben. Maya hatte das schon mal gemacht. Sie hatte einen anderen Typen verfolgt, sich in sein Leben eingefügt. Als er sie abwies, hatte sie sein Auto beschädigt, Notizen an seine Tür hinterlassen. Es war so schlimm, dass er über das Land zog. Ich meldete sie der Polizei, aber es gab nicht viel, was sie tun konnten. Es war kein Verbrechen begangen worden, und eine einstweilige Verfügung würde jemanden wie sie nicht aufhalten. Also tat ich das Einzige, was ich konnte. Ich änderte alles, löschte meine alten sozialen Medien, nahm jeden Abend andere Wege nach Hause, und ich stimmte nie wieder einem Blind Date zu. Ich hörte nie wieder von ihr, aber manchmal, wenn ich an einem Schaufenster vorbeigehe oder einen Blick in den Spiegel einer Zugtür werfe, schwöre ich, sie für einen Moment zu sehen. Der Valentinstag war nie wirklich mein Ding. Ich brauchte keine großen romantischen Gesten, keine überteuerten Abendessen oder herzförmigen Schokoladen. Aber die Idee, etwas Bedeutungsvolles zu tun, etwas anderes, gefiel mir schon. Also, als mein Freund Lukas vorschlug, einen nächtlichen Spaziergang durch einen alten Friedhof in Salem zu machen, war ich nicht ganz abgeneigt. Er nannte es eine gotische Art der Romantik. Wir waren fast ein Jahr zusammen, und anfangs schien er perfekt, nachdenklich, charmant, ein wenig intensiv, aber auf eine Weise, die mich begehrt fühlen ließ. Mit der Zeit wurde diese Intensität jedoch zu etwas anderem, einer Besessenheit, die ich versuchte zu ignorieren. Er mochte es nicht, wenn ich ohne ihm Bescheid zu sagen ausging, stellte meine männlichen Freunde in Frage und machte mir subtil ein schlechtes Gewissen, wenn ich Zeit für mich wollte. Aber ich überzeugte mich immer wieder, dass es nicht so schlimm war, wie es schien. Er holte mich gegen 22 Uhr ab. Die Straßen von Salem waren fast leer, die Läden schon längst geschlossen. Der Friedhof, einer der ältesten der Gegend, hatte ein eisernes Tor, das nie wirklich abgeschlossen war. Touristen besuchten ihn die ganze Zeit, sogar nach Einbruch der Dunkelheit. "Das wird etwas Besonderes", sagte Lukas, während wir zwischen den Grabsteinen gingen. Die Luft war frisch und ein leichter Nebel kroch über den Boden, so dass die Grabsteine wie schwebend wirkten. Ich versuchte mitzumachen und den Charme dieser gruseligen Kulisse zu finden. Wir wanderten tiefer in den Friedhof hinein, vorbei an den ältesten Gräbern, bei denen die Namen vom Zahn der Zeit fast ganz abgegriffen waren. Die Stille hier fühlte sich anders an, dichter, schwerer. Ich wollte gerade vorschlagen, umzudrehen, als ich einen einzelnen Blumenstrauß frischer roter Rosen auf einem Grab bemerkte. Zuerst wirkte es süß, wie ein herzzerbrechender Liebhaber, der an jemanden dachte, den er verloren hatte. Doch dann sah ich die Nachricht und meinen Namen darauf geschrieben. Ein tiefes, erstickendes Gefühl presste sich gegen meine Rippen. Die Nachricht war einfach. Keine aufwendigen Designs, nur ein schlichter weißer Umschlag, leicht feucht von der Feuchtigkeit. Meine Finger zitterten, als ich ihn öffnete. Drinnen standen in ordentlicher, sorgfältiger Handschrift nur 6 Worte: "Damit du mich niemals verlässt." Ein Schauer lief mir über den Rücken, der nichts mit der kalten Nachtluft zu tun hatte. Ich drehte mich zu Lukas um, mein Atem stockte, während ich die Nachricht hochhielt. "Lukas, was zum Teufel ist das?" Er starrte mich an, sein Gesichtsausdruck war leer, dann grinste er. "Gefällt dir das? Gefällt dir das?" fragte ich und trat einen Schritt zurück. Das Papier zitterte in meiner Hand. "Ist das ein Scherz?" Er zuckte mit den Schultern. "Es ist poetisch, findest du nicht? Eine Liebe, die für immer dauert, sogar über den Tod hinaus." Mein Magen zog sich zusammen. "Das ist nicht romantisch, Lukas. Das ist beängstigend." Sein Gesicht verfinsterte sich. "Warum, weil ich dich nicht verlieren will?" Da wurde mir klar, wie tief seine Besessenheit ging. Das war keine Liebe, das war Kontrolle, Besitz. "Lass uns gehen", sagte ich. "Das ist nicht lustig." Ich drehte mich um zu gehen, aber Lukas packte mein Handgelenk. Nicht fest, aber genug, um mich anzuhalten. "Du versaust immer alles", sagte er. Sein Griff wurde fester. "Ich mache etwas Bedeutungsvolles. und du schätzt es nicht mal. Du hast einen Zettel auf einem Grab hinterlassen, mit meinem Namen drauf. Wie hast du erwartet, dass ich reagiere? Das ist krank, sagte ich. Sein Kiefer verkniff sich. Für einen Moment dachte ich, er würde etwas tun, aber dann atmete er tief aus und lächelte. Gut, sagte er, lass uns gehen. Wir gingen schweigend zurück. Bei jedem Schritt fühlte ich, dass ich ihn in meinem Blickfeld behalten musste. Mein Puls raste. Jedes Instinktgefühl schrie mir zu, von ihm wegzukommen. Aber ich wollte ihn nicht noch mehr aufbringen. Nicht jetzt, nicht hier. Als wir das Tor erreichten, atmete ich erleichtert auf. Ich bringe dich nach Hause, sagte er. Nein, sagte ich und versuchte, meine Stimme festzuhalten. Ich nehme ein Uber. Ich konnte nicht sagen, was ich in seinen Augen sah. Wut? Amüsiert? Er trat näher, senkte die Stimme. Du übertreibst. Ich antwortete nicht. Ich holte mein Handy heraus und bestellte ein Taxi, ohne ihn anzusehen, bis ich die Scheinwerfer meines Ubers in der Ferne sah. Erst dann trat ich zurück. Lukas sah mir zu, wie ich ins Auto stieg, sein Gesichtsausdruck ruhig, gefasst, als wäre nichts passiert. Bis bald, sagte er. Ich schloss die Tür, ohne zu antworten. Ich fuhr in der Nacht nicht nach Hause, sondern direkt zur Wohnung meiner Freundin Audrey, zitternd, während ich ihr alles erzählte. Sie hörte zu, ihr Gesicht wurde mit jeder Wortwahl immer entsetzter. Du musst ihn blockieren, sagte sie, ihre Stimme zitternd. Jetzt. Also tat ich es. Blockierte seine Nummer, seine sozialen Medien, erzählte es meinen Freunden, meinen Kollegen. Ich war fertig. Aber Lukas gab nicht auf. In den nächsten Tagen tauchte er bei meiner Wohnung auf, klopfte stundenlang. Er hinterließ Voicemails, lange sich wiederholende Nachrichten darüber, wie ich einen Fehler machte, wie er nur mit mir sprechen wollte. Dann begannen die Textnachrichten, verschiedene Nummern, verschiedene Konten. Du kannst nicht einfach verschwinden. Wir sind füreinander bestimmt. Du weißt, ich werde nicht aufhören. Der endgültige Auslöser kam, als Audrey mich von ihrer Arbeit anrief. Er war hier, erzählte sie mir. Ihre Stimme zitterte. Er hat nach dir gefragt, wo du in dieser Nacht warst. Ich ging zur Polizei, stellte einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Lukas tauchte nie wieder auf. Nicht bei mir, nicht bei der Arbeit. Einfach so war er verschwunden und ließ nur die Erinnerung an diese schreckliche Nacht auf dem Friedhof zurück. Eine Zeit lang wartete ich auf etwas. Eine Nachricht, einen Anruf, einen Blick von ihm in einer Menschenmenge. Aber es kam nichts. Schließlich überzeugte ich mich, dass es vorbei war. Es ist jetzt Jahre her, aber egal wie viel Zeit vergeht, frage ich mich immer noch, ob er wartet. Der Valentinstag war nicht gerade mein Ding und meine Freundin Elena wusste das, aber sie liebte ihn. Also machte ich immer eine Ausnahme, ein schickes Abendessen, Kerzen, das volle Programm. In diesem Jahr hatten wir ein Restaurant am Wasser in Miami ausgesucht, ein Ort, der für sein Seafood und Live Jazz bekannt war. Es war voll, Paare stießen mit Champagner an, Kellner hasteten zwischen den Tischen hin und her, der Duft von Knoblauchbutter und gegrilltem Fisch hing in der Luft. Es hätte ein perfekter Abend sein sollen, aber von dem Moment an, als wir uns hinsetzten, hatte ich dieses nagende Gefühl im Bauch, als wäre etwas nicht richtig. Zuerst konnte ich es nicht einordnen, vielleicht war es die vage Spannung, die ich fühlte, als würde etwas Unbekanntes auf uns drängen, aber dann sah ich einen Mann an einem Tisch hinten im Raum sitzen, allein, Mitte 50, glatzköpfig. Er trug einen eleganten schwarzen Anzug, der nicht ganz richtig saß, zu eng an den Schultern, als hätte er ihn sich ausgeliehen. Vor ihm stand kein Essen, nur ein fast vollglasses Rotwein. Aber was mich am meisten beunruhigte, war sein Ausdruck. Er starrte uns an, nicht beiläufig, nicht im Vorbeigehen, sondern unverwandt, fokussiert. Ich versuchte es zu ignorieren. Vielleicht war er einfach einsam und verbrachte den Valentinstag alleine. Vielleicht wartete er auf jemanden. Aber jedes Mal, wenn ich aufblickte, waren seine Augen immer noch auf uns gerichtet, auf Elena. Sie bemerkte es anfangs nicht. Sie scrollte durch die Menükarte, überlegte, ob sie Filet oder Lobster Risotto nehmen sollte, aber ich konnte kaum auf sie achten. Ich war viel zu beschäftigt damit, ihn zu beobachten. Er sah nie auf sein Handy, blickte nie weg, saß einfach da und starrte uns an. Ein Kellner kam vorbei und ich lenkte seine Aufmerksamkeit auf uns. »Hey«, sagte ich leise. »Der Mann im schwarzen Anzug da drüben. Weißt du, ob er auf jemanden wartet?« Der Kellner warf einen kurzen Blick über seine Schulter. »Der? Er ist schon seit Stunden hier, hat ein Glas Wein bestellt, aber es nicht angerührt. Ich spürte einen Schauer, der mir den Rücken hinunterlief. Stunden? Schon vor meiner Schicht? Stört er Sie? Ich zögerte und schaute zu Elena, die immer noch nichts bemerkte. Nein, sagte ich, nur seltsam. Der Kellner nickte und ging weiter. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu, aber er war verschwunden. Der Stuhl war leer, das Weinglas stand noch auf dem Tisch unberührt. Ich atmete tief durch, rollte meine Schultern, als könnte ich das Unbehagen abschütteln. Vielleicht hatte ich es einfach überdacht. Vielleicht war er einfach gegangen. Elena bemerkte endlich meine Ablenkung. »Alles okay?«, fragte sie. »Ja«, log ich. »Ich dachte, ich habe jemanden gesehen, den ich kenne. Was nimmst du?«, fragte sie und lächelte. »Lobster-Risotto offensichtlich«, antwortete ich, versuchte mich auf das Essen zu konzentrieren, auf Elenas Lachen, auf die Wärme des Restaurants. Ich redete mir ein, es war nichts, aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wurde immer stärker. Dann kam der Kellner zurück, legte etwas auf den Tisch, direkt neben meinem Teller, ein kleines, gefaltetes Serviettenstück. Ich runzelte die Stirn. »Was ist das?«, fragte ich. »Es ist von dem Mann«, sagte er. »Er hat mich gebeten, es dir zu geben.« Ich faltete die Serviette auf. Mein Puls beschleunigte sich, als ich die Nachricht las. »Wie viel?« »Nenne deinen Preis.« Einen Moment lang verstand ich es nicht. Dann drehte sich mein Magen um. Ich sah auf und scannte das Restaurant. Der Mann war nicht mehr an seinem Tisch, aber ich entdeckte ihn an der Nähe des Ausgangs. Er wartete. »Elena«, sagte ich leise, »wir müssen gehen.« »Warum?«, fragte sie. Ich schob die Serviette in meine Tasche. »Ich mag dieses Restaurant nicht. Lass uns gehen.« Sie schaute mich verwirrt an, aber sie widersprach nicht. Ich warf ein paar Scheine auf den Tisch, griff nach meiner Jacke und stand auf. In dem Moment, als wir uns bewegten, trat der Mann vor uns und blockierte uns den Weg. »Gehen Sie schon?«, fragte er. Seine Stimme war glatt, fast freundlich. Ich stellte mich leicht vor Elena. »Ja, wir gehen«, antwortete ich. Er lächelte. »Schade. Ich hatte gehofft, ein Geschäftsangebot zu machen.« Ich ballte meine Fäuste. »Kein Interesse«, sagte ich. Er beobachtete mich aufmerksam. Dann wanderte sein Blick zu Elena und dieses störende Grinsen breitete sich über sein Gesicht aus. »Bist du sicher?« Ich packte Elenas Hand und drängte mich an ihm vorbei. Zu meiner Erleichterung folgte er uns nicht, aber als wir auf die Straße traten, konnte ich immer noch seine Augen auf uns spüren. Wir gingen schnell, schlangen uns durch die Touristen und Paare, die den Valentinstag verbrachten. Ich hielt erst an, als wir den Parkplatz erreichten. Mein Brustkorb zog sich zusammen, das Adrenalin in meinen Adern. »Elena, steig ins Auto«, sagte ich. »Was zum Teufel ist da los?«, fragte sie. »Wer war dieser Mann?« Ich zog die Serviette heraus und gab sie ihr. Sie las sie und ihr Gesicht verlor jegliche Farbe. »Was bedeutet das?«, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht und ich will es nicht herausfinden.« Ich startete das Auto und schaute in den Rückspiegel. Kein Zeichen von ihm. Trotzdem fuhr ich in die entgegengesetzte Richtung von meiner Wohnung, fuhr verschiedene Straßen entlang, um sicherzugehen, dass wir nicht verfolgt wurden. Erst als wir Meilen entfernt waren, atmete ich tief durch. Wir sahen ihn nie wieder, aber diese Nachricht verfolgt mich immer noch. Nicht wegen dessen, was sie sagte, sondern weil ich nie wissen werde, was er wirklich angeboten hat und was passiert wäre, wenn ich ihm eine Antwort gegeben hätte.